Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Wir haben heute ein brisantes Thema ausgewählt, nämlich die sogenannte künstliche Intelligenz. Und ich frage mich, ob das die Medizin der Zeitwende ist, das heißt, dass die auf uns zukommt. Das möchte ich heute einen guten Freund unseres Hauses, er ist im Wissenschaftsgremium vom QS24, mit ihm diskutieren. Es ist niemand geringer als Professor Dr. Hartmut Schröder, der mir heute per zugeschaltet ist aus Potsdam. Herzlich willkommen, lieber Hartmut.
Ja, hallo, lieber Alexander. Ich freue mich, dass wir mal wieder ins Gespräch kommen.
Großartig, ja, für mich auch immer wieder. Du hast mir mal ein Schreiben zukommen lassen, da du dich ja mit dieser künstlichen Intelligenz beschäftigt hast. Das Fazit da drin hat mich auch ein bisschen umgehauen, dass es sich wahrscheinlich auch gar nicht verhindern lässt. Aber so aus ethisch-moralischen Gründen finde ich diesen Weg total verwerflich. Wir spielen Gott und wissen nicht, was wir tun.
Ja, das ist wahrscheinlich das ganz große Problem dabei. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich direkt mit Fragen der künstlichen Intelligenz beschäftige. Ich bin da auch nicht in der Forschung tätig, ich entwickle da nichts, sondern ich beobachte, was auf diesem Gebiet passiert. Den Begriff kennt ja heute jeder. Künstliche Intelligenz. Und wenn es jetzt um die Medizin geht, haben wir einen etwas größeren Kontext, der nicht nur die künstliche Intelligenz betrifft, sondern wir sollten den Begriff des Transhumanismus ins Spiel bringen. Und in diesem Rahmen ist die künstliche Intelligenz ein Mittel, eine Möglichkeit, die Ziele der Transhumanisten weiter zu verfolgen. Dazu gehören aber auch andere Dinge, wie zum Beispiel dieses Big Data, ja, mit vielen, also mit Digitalisierung, mit vielen Daten, mehr über Menschen, über Krankheiten zu wissen. Das hört sich zunächst ja alles auch ganz gut an. Und über künstliche Dinge dann diese Prozesse zu steuern. Und man spricht ja direkt von einer Optimierung. Das kennen wir alles aus der Technik. Und ehrlich gesagt, wenn ich heute in einen Flieger steige, ich fliege heute ja nach Zürich, dann bin ich ganz froh, dass es so etwas wie Optimierung gibt, wenn es technische Prozesse betrifft. Wenn es aber Menschen betrifft, habe ich mit diesem Begriff ein ganz großes Problem. Was bedeutet das, Menschen zu optimieren mithilfe von künstlicher Intelligenz, von Digitalisierung, von virtueller Realität und letztendlich Menschen auch in Algorithmen zu pressen. Da sehe ich eben halt, dass auch sehr intelligente Forscher im Bereich der künstlichen Intelligenz irgendwie, glaube ich, sich nicht so richtig Gedanken gemacht haben, was ist überhaupt ein Mensch? Ja, ist ein Mensch jetzt das Gleiche wie eine Maschine? Das heißt Körper. Was ist es mit Geist und Seele? Wo sind da Grenzen? Fangen wir mal mit einem Riesenproblem an. Du weißt wahrscheinlich auch, künstliche Intelligenz soll ja mittlerweile auf allen Ebenen auch angewendet werden, beziehungsweise soll mithilfe von künstlicher Intelligenz etwas ersetzt werden. In der Pflege könnten das diese Pflegeroboter sein, aber künstliche Intelligenz lässt sich ja vielleicht auch direkt an der Schnittstelle zwischen künstlichem und menschlichem erzeugen. Was mich sehr erschreckt hat, ist zum Beispiel, dass ja seit vielen Jahren, also ich denke so seit 6, 7 Jahren passiert es, dass man ja in der Petrischale kleine Mini-Gehirne züchten kann.
Ach nein.
Dazu wird einem Embryo eine Zelle entnommen, die ja noch fähig ist, verschiedene Funktionen herauszubilden. Und alle Beobachtungen zeigen jetzt, dass die Entwicklung dieses Mini-Gehirns ungefähr nach einem Jahr einen gewissen Höhepunkt hat. Und da zuckt man wirklich zusammen. Man stellt sich im Moment die Frage, ob auf einer bestimmten Entwicklungsstufe dieses Mini-Gehirn in der Petrischale ein Bewusstsein entwickelt. Ich wiederhole es nochmal, ein Bewusstsein entwickelt. Und alles deutet darauf hin, dass das so ist. Da entsteht Bewusstsein, dazu gibt es auch bestimmte wissenschaftliche Tests. Und mittlerweile haben das die Ethikkommission natürlich auch verstanden. Und man macht sich Gedanken, darf man das, was man da dann gezüchtet hat, irgendwie einfach so entsorgen? nach einer gewissen Zeit. Man kann damit kommunizieren. Und einer der führenden Forscher auf dem Gebiet hat in einem Interview kürzlich sogar gesagt, wenn man jetzt dir, Alexander, eine Hautzelle entnimmt und daraus auch so ein Mini-Gehirn entwickelt, wärst du irgendwann in der Lage, mit diesem Mini-Gehirn zu kommunizieren. Aber es wärst trotzdem nicht du, weil diesen Mini-Gehirn, das ist ja etwas, was wir gar nicht so richtig greifen können. Das hat ja keinen Körper. Das hat auch nicht deine Erfahrungen. Das hat vielleicht auch nicht deine Gefühle. Du bist ja auch nicht nur ein kluger Mensch, du bist ein fühlender Mensch, ein mitfühlender Mensch, ein liebender Mensch. Wie funktioniert die Kommunikation dann? Und wollen wir das überhaupt? Und ich denke, da ist ein großes Problem, dass in diesem Bereich der Forschung im Moment alles so ein bisschen außer Rand und Band geraten ist.
Ich mache mir darüber sehr viel Sorgen, aber auch Sorgen darüber, wenn ich immer wieder so Artikel lese, dass man sich auch mal etwas ins Hirn einpflanzen könnte, um den Menschen noch intelligenter zu machen oder Datenspeicherungen vorzunehmen. Das ist kein Science-Fiction, oder?
Nein, das ist kein Science-Fiction. Daran wird ernsthaft und auch lange gearbeitet. Es gibt sogar einen Wettlauf. Viele weisen darauf hin, dass in China sehr viel Forschung betrieben wird. Aber natürlich ist die USA aus meiner Sicht doch wirklich führend. Es werden ja Milliarden, Hunderte von Milliarden jedes Jahr in solche Entwicklungen investiert, insbesondere Risikokapital. Man weiß ja auch nicht genau, einiges wird funktionieren, anderes wird nicht funktionieren. Aber dass das eben für Investoren ein wichtiges und auch ein spannendes Gebiet ist, das ist ganz klar. Der Elon Musk wurde ja 2018 von der Wirtschaftswoche, also jetzt nicht von einer esoterischen Zeitschrift, sondern von der Wirtschaftswoche, mal interviewt, was er denn dazu denkt. Und in diesem Artikel wurden dann auch einige Begriffe eingeführt, die wir uns vielleicht auch mal näher anschauen müssen. Es ist von Neurotechnologie die Rede, aber auch von Neurokapitalismus. Mhm. Neurokapitalismus, was ist denn das, würde man jetzt vielleicht zunächst mal fragen. Aber dahinter ist etwas, was gerade mit dem zu tun hat, was du auch gesagt hast. Das heißt, die Optimierung des menschlichen Gehirns. Du hast dein Kapital dann mehr oder weniger im Kopf. Und diejenigen, die das nicht haben, die sich also technisch, technologisch nicht optimieren lassen können, weil ihnen einfach vielleicht das Geld fehlt, die bleiben dann zurück. Und Harari, der israelische Historiker, hat das ja ganz deutlich auch gesagt, die gehören dann zur Kategorie der Nutzlosen. Und das ist natürlich auch wieder etwas, was uns erschreckt. Elon Musk selbst hat in diesem Interview dann etwas von sich gegeben, was, glaube ich, sehr offen war. Und ich versuche es hier jetzt nochmal zusammenzubekommen. Er hat so Wort sinngemäß ungefähr gesagt, dass künstliche Intelligenz und alles, was damit zusammenhängt, dass man wissen sollte, dass das weitaus gefährlicher als Atomwaffen ist. Und das sollten wir uns mal wirklich vergegenwärtigen, wenn Elon Musk das sagt. Er selber hat damals schon zugegeben und das auch deutlich gesagt, dass er mit seinen Unternehmen, das ist ja nicht nur eins, es sind ja viele, an einer Schnittstelle arbeitet zwischen dem menschlichen Gehirn und dem Computer. Menschliches Gehirn und Computer, eine Schnittstelle, das kann nur technisch gemacht werden. Und jetzt muss man sich fragen, darf der das überhaupt? Ist es ethisch nicht irgendwo erstmal zu prüfen? Das Schlimme ist, Alexander, und das schockiert mich so sehr, dass in diesem Bereich Politik, nationale, aber auch internationale Politik, nur eine untergeordnete Rolle spielt. Elon Musk sagte damals, dass er davon ausgeht, dass, ich glaube, 2028 oder 2029, also noch vor 2030, dass er diese Schnittstelle gebaut haben wird. Das ist ein ehrgeiziges Ziel. Jetzt habe ich mich belehren lassen müssen, vor kurzem, als ich einen Vortrag dazu gehalten habe, dass er das anscheinend schon Anfang des Jahres erreicht hat. Und zwar hat er eben Experimente mit, ich glaube, es waren Schimpansen gemacht, die diese Schnittstelle jetzt haben. Und zwischen diesem Gehirn der Schimpansen und Computern findet eben eine direkte Kommunikation statt. Ich habe nirgendwo einen Aufschrei gehört. Ich habe keine Regierung feststellen können, die sich damit auseinandergesetzt hat. Und das ist das, was mir am meisten Sorge macht, dass wir eine Konstellation haben auf der Welt, dass wir einerseits in einem in Systemen leben oder in einem Wirtschaftssystem leben, wo wir wissen, es muss immer schneller werden, es muss immer mehr produziert werden, es muss immer mehr Geld verdient werden. Schon Nullwachstum, das ist ja ein komischer Begriff eigentlich, wäre ein Rückschritt. Es muss also immer weitergehen. Das heißt, diese Grenzenlosigkeit und diese, ich sag das mal, auch kapitalistische Gier, immer mehr, immer weiter, ohne nachzudenken, ob es da auch so etwas wie Kollateralschäden gibt. Ja, dieses Wort hat man ja irgendwann dann auch eingeführt. Dieses Wirtschaftssystem trifft jetzt auf einen Technik- oder Technologiebereich, der auch eine eigene Ideologie verfolgt, nämlich der grenzenlosen Machbarkeit, dass sozusagen alles möglich ist. Das ist wahrscheinlich letztendlich nicht richtig, aber diese Ideologie wird vertreten. Wir brauchen nur Forschung in einem großen Maßstab. Wir brauchen eben diese Big Data. Wir brauchen bestimmte Mittel und dann ist alles machbar bis hin zur Unsterblichkeit. Du kennst diese Utopie der Transhumanisten ja auch. Und daran wird ernsthaft gearbeitet. So, wenn sich diese Bereiche jetzt mischen, das heißt eine Ökonomie des immer mehr, des Grenzenlosen und eine Technologie, die sich einfach als ja Zulieferer oder als Bereich versteht, der alles möglich machen kann, ohne dass man über Folgen politischer, ökonomischer und anderer Art nachdenkt. Wenn sich dieses mischt, dann kommt dabei etwas raus, dass Menschen mal wieder, das gab es schon häufiger in der Geschichte, Gott spielen. Das heißt, sie wollen es dann besser als Gott machen. Und ich glaube, da kann nichts Gutes herauskommen. Das heißt, das Problem ist, dass man es besser als die Natur machen möchte. Wir hingegen gerade in der Ganzheitsmedizin, aber auch mit einem ganzheitlichen Menschenbild gehen ja davon aus, dass der Mensch auch Teil der Natur ist und dass die Natur eigene Gesetzmäßigkeiten hat, eigene Regulationsmechanismen und dass in der Natur, wir sehen das jedes Jahr, dass ein Zurück, das heißt mal kein Wachstum, durchaus auch etwas Positives sein kann. Nach dem Winter blüht alles wieder wesentlich schöner. In diesem Gedanken der künstlichen Intelligenz, der Optimierung des Menschen, geht man einfach von einer Norm aus. Es soll immer, immer, immer mehr und besser werden. Soziale und auch psychologische Dinge werden dabei natürlich irgendwo vergessen oder bewusst ausgeklammert, weil das in die Sprache und auch in die Kategorien von solchen Ökonomen und Technologen, nennen wir sie mal so, überhaupt nicht hineinpasst.
Ja, uns wird ja solche Sachen immer wieder sehr sexy verkauft oder angeboten, nämlich nur die vielen Vorteile, aber diese, dass dann irgendwo eine Grenze gesetzt wird, sagt bis hierher und nicht weiter, das fehlt hier in diesem Bereich ja völlig.
Ja, das fehlt völlig. Das ist aber auch nicht simpel. Ja, das wissen wir ja auch. Wo möchte man als Menschheit, sprechen wir jetzt mal so global, eine Grenze setzen? Für uns ist es selbstverständlich, dass wir beide zum Beispiel eine Brille tragen. Ja, das ist ja auch schon etwas, was nicht ganz natürlich ist. Wir wissen auch, dass es aber vielleicht natürliche Wege geben kann, unsere Schwäche in der Sehfähigkeit auch anders anzuregen. Mhm. Du weißt, wovon ich spreche. ganz ehrlich gesagt, ich habe mir das auch mal angeschaut, ich finde das auch gut, war aber ein wenig zu faul.
Ja, ich auch, zu bequem.
Zeit genommen. So, da ist eben halt der Kauf einer Brille ganz gut. Ich habe jetzt auch überhaupt keine Probleme mit Brillen. Ich möchte das nur mal als Beispiel nennen, dass wir bestimmte Eingriffe sozusagen in unser natürliches Leben, dass die auch zu unserem Wohl sind, dass dadurch bestimmte Krankheiten geheilt werden können, vermieden werden können. Also es hat ja auch einen Segen. Und die Frage ist jetzt nur, bis wohin soll das gehen und wo soll dann eine Grenze sein? Für mich wäre das vielleicht, dass du sagst, so einen Chip jetzt implantiert zu bekommen, vielleicht noch ins Gehirn, das fände ich jetzt nicht so gut. Ja, das wäre deine Grenze. Für andere ist es kein Problem. Man kann sich ja heute schon Chips unter die Haut für bestimmte Funktionen auch als Zahlungsfunktion implantieren lassen.
Wird ja auch sehr rege genutzt, gell, im Norden.
Das wird schon genutzt, das ist alles möglich. Und wenn du dir jetzt mal überlegst, dir würde jemand anbieten, hör mal zu, Alexander, wir wissen, dein Chinesisch ist jetzt nicht so ganz fließend, ja. Du warst nicht fleißig genug. Aber wie wäre das jetzt mit einer Optimierung durch Formen der künstlichen Intelligenz? Vielleicht wird es ja irgendwann möglich sein, sogar einen Sprachchip in dein Gehirn zu implantieren. Ich glaube, an diesen Punkten merkt man, es hat doch irgendwo einen Reiz, weil wir dann unsere Möglichkeiten durchaus erweitern können. Und das ist eben das, wovon ja Hartmut Rosa, dieser Soziologe, immer wieder spricht. Er hat dieses wunderbare Buch über Resonanz geschrieben. Es ist sozusagen eine Reichweitenerweiterung des Menschen. Und das ist eben das Prinzip der Spätmoderne, dass wir unsere Reichweite, unsere Möglichkeiten immer wieder sozusagen über eine bestimmte Grenze bringen wollen. Und deshalb spielt ja sowohl das Wirtschaftssystem als auch dieser Sektor der Technologie oder der ökonomisch-technologische Sektor, die spielen ja ein bisschen mit den Wünschen auch der Menschen. Und das ist das Verheerende, dass vielleicht in der Situation, in der wir jetzt sind, auch viele junge Menschen bestimmte Dinge, die da entwickelt werden, als durchaus erstrebenswert erachten. Und wenden wir das jetzt mal, den Transhumanismus, die Optimierung des Menschen, auf die akute Situation der Menschheit an, die im Moment geprägt ist durch immer noch Maßnahmen gegen Corona, gegen andere Infektionserkrankungen. Du kennst diese professionellen Angstmacher, gerade in Deutschland. Geht es im Moment ja auch darum, dass man eigentlich Lösungen präferiert, die nicht an die Selbstwirksamkeit des Menschen appellieren, dass jeder für sich etwas tun kann, dass wir lernfähig sind, dass wir uns an bestimmte Dinge anpassen können, dass wir unsere Resilienz stärken können, sondern die Maßnahmen, die von Politik ins Spiel gebracht werden, haben fast immer mit Digitalisierung zu tun. Auch Impfungen, egal wie wir jetzt zu Impfungen stehen. Bestimmte Impfungen finde ich sinnvoll und segensreich. Bei anderen muss man sich das überlegen. Auch bei den Impfungen ist es ja so, dass es ein Eingriff ist, dass Menschen meinen, die Natur hat uns jetzt bestimmte Dinge nicht mitgegeben und die können wir jetzt technologisch dann doch nachliefern. Und wenn daraus jetzt aber ein Modell entsteht, wie das sich gerade zumindest in Deutschland anbahnt, dass auch der Booster nicht ausreicht, dass der zweite Booster kommen muss und dann alle 3 Monate im Rahmen eines Impfabonnements das fortgesetzt wird, dann sehe ich da ein Riesenproblem. Da stimmt etwas mit dem Menschenbild auch nicht. Wir können nicht davon ausgehen, dass ein gutes Leben ein Mensch leben kann, wenn er von außen immer wieder optimiert werden muss.
Das sehe ich auch so, ja.
Sondern wir haben das, wir haben alles, was für ein gutes Leben wichtig ist, in uns. Wenn es natürlich Situationen gibt, wo durch Krankheit Leid verursacht wird, durch Unfälle etwas passiert, dann wären wir natürlich die Letzten, die sagen würden, okay, das ist jetzt so, das müssen wir hinnehmen. da kann und soll die Medizin auch etwas anbieten, etwas auch eingreifen. Aber das Problem, was ich sehe, ist, dass das, was heute im Rahmen der Optimierung des Menschen passiert oder passieren soll, dass das ja gar nicht mit Krankheit und Leid zu tun hat, sondern dass das eigentlich im Grunde genommen eine gewaltige Medikalisierung des gesamten Lebens, Leistungsfähigkeit etc. Betrifft und Medizin eigentlich sogar vergewaltigt wird. Ja, sie wird für Zwecke eingesetzt, die eigentlich so gar nicht in diesem humanen Bereich des Medizinischen sinnvoll sind. Das heißt, dass man außerhalb der Medizin, außerhalb von Krankheit und Leid medizinische Eingriffe machen kann. Ich denke da jetzt nicht nur an Schönheitsoperationen, ja, sondern an alles. Also zum Beispiel, dass eben wir ein bisschen auch so eine Haltung entwickeln, es muss alles möglich sein, ja, Medizin muss alles machen können, ich darf nicht krank werden, Krankheit ist per se etwas Schlechtes, Fieber unterdrücken, wir kennen das aus der Ganzheitsmedizin. Und da sind wir im Moment, glaube ich, wirklich an einem Punkt, wo die Medizin in einer Zeitenwende ist. Und diese Zeitenwende fragt uns, wollen wir jetzt den Weg eher in diese absolute Optimierung gehen oder gehen wir den Weg, und der hat mit Kultur zu tun, mit dem, was ich Kulturheilkunde nenne, gehen wir weiter den Weg der Selbstkultivierung, dass wir Menschen uns entwickeln aus eigener Kraft mit Hilfe von anderen. Und ich würde sehr natürlich, du kennst mich, für diesen letzteren Weg plädieren, weil der andere dann doch auch Gefahren mit sich bringt. Nicht nur, dass das Ganze auch scheitern kann, dass wir irgendwann merken, das geht gar nicht auf, sondern ein solcher Weg würde auch die Spaltung oder eine Spaltung der Gesellschaft bedeuten in diejenigen, die eben Mittel haben, alles für die Optimierung einzusetzen und in diejenigen, die eben als, wie Harari das sagte, als Nutzlose rausfallen, die dann irgendwann vielleicht auch das, die anderen stören. Und es gibt einen Transhumanisten, einen australischen Transhumanisten, der spricht ja schon davon, dass wir vielleicht in den 40er Jahren unseres Jahrhunderts eine Art Bürgerkrieg haben werden zwischen denen, die von diesen Entwicklungen profitieren und denen, die darunter leiden, die das Neue auch nicht wollen. Also ähnliches wie vielleicht im 19. Jahrhundert der schlesische Weberaufstand. Das sind Dinge, worüber wir auch nachdenken müssen. Nicht Harari, sondern dieser, ich habe den Namen jetzt vergessen, des australischen Wissenschaftlers, der hat übrigens in seiner Prognose dann noch etwas gesagt, was ja einem ja auch nicht so gut gefallen wird, dass dieser Bürgerkrieg nicht lange dauern wird. Der wird nur einen halben Tag dauern, weil diejenigen, die ja jetzt die Cyborgs, ja, du kennst den Begriff, oder auch die Artilects, künstliche Intelligenz, ja, die damit veredelt worden sind, in Anführungsstrichen, die sind so mächtig und so stark, dass sie diejenigen, die übrig geblieben sind, also diese Nutzlosen, wie Harari sagt, oder dieser australische Kollege sagt, spricht von Terranern, sozusagen noch die, die an Erde so festhalten, ja, dass die einfach in einigen wenigen Stunden platt gemacht werden. Und das sollte uns einfach erschrecken, unabhängig davon, wie das mit der technischen Machbarkeit ist. Es ist auch für das Miteinander in Gesellschaften extrem gefährlich.
Da wird Tür und Tor auch für Missbrauch geöffnet und auch in die Oberflächlichkeit, alles nach außen gerichtet, keine inneren Werte. Und du hast das Wort Kollateralschaden noch erwähnt. Ich meine, wir reden über Transhumanismus, aber wir spielen auch ja nicht nur in diesem Bereich Gott und wissen nicht, was wir tun. Ich habe gelesen, die Meeresverschmutzung gibt immer weniger Sauerstoff ab. Wir haben Satelliten, die in die Erde reinstrahlen, wo wir auch keine Ahnung haben, ob das irgendwas machen könnte mit uns. Und es ist irgendwie so, es gibt da gar keine Gesetze und Reglemente, die irgendwie auf einer höheren Ebene schaut, dass solche Missbrauchsproblematiken nicht passieren. Die Sendezeit ist leider durch, ich ende gelernt, immer mit einem Highlight, aber da ist es wirklich nur zum Denken animiert, dass wir vielleicht wirklich mehr auf die inneren Werte achten und das wahre Glück ist nie im Außen zu finden, sondern wirklich nur in uns drin. Lieber Hartmut, ich danke dir ganz herzlich, dass du uns hier auf eine Reise mitgenommen hast in die Zukunft, wo uns hoffentlich allen sehr, sehr zum Nachdenken anregt, aber auch zeigt, was wir uns mit dem Thema beschäftigen sollten, was wir wollen und was wir nicht wollen. Ich danke dir ganz herzlich.
Ich danke auch ganz herzlich und ich hoffe auch, dass die Menschheit, und ich bin und bleibe da auch Optimist, dass die Menschheit einen Weg finden wird, der eben nicht so ein brutales Entweder-Oder bedeuten würde, sondern ein kluges sowohl als auch. Bestimmte Dinge, die Technik entwickelt, das ist seit Beginn der Menschheitsgeschichte so, sind nützlich und wichtig, die wollen wir haben. Aber wir wollen eben auch eine intelligente Grenze setzen, damit die Menschheit auch in 100, vielleicht auch in 1000 Jahren sich noch Menschheit nennen kann.
Es kommt mir gerade in den Sinn, Hollywood ist ja immer ein bisschen führend. Da gab es doch diverse Filme über dieses Thema, wo wir heute reden, mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle. Also ich dachte, das sei alles unmöglich, aber nein, wir sind mittendrin. Hä?
Leider.
Alles Gute, lieber Hartmut. Danke für die Ehre. Danke für deine Mitteilungen in diesem Thema. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, wir konnten hier doch ein bisschen anregend und Gedanken implantieren, die eigentlich uns zum Hinterfragen dieser ganzen Entwicklungen anstoßen. In diesem Sinne, alles Gute. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.